die Wurzeln unseres Glaubens kennenlernen. Was hat das Judentum mit unserem christlichen Glauben zu tun? Ich habe Ihnen am Anfang kurz eine Gliederung von dem Vortrag heute Morgen. Der erste Punkt: Jesus, der jüdische Messias, gekommen für Juden und Christen. Und da ein paar Unterpunkte: Israel als Thema, das alle Christen angeht. Jesus hat einen doppelten Auftrag. Jesus ist das Ja Gottes zu seinen Verheißungen. Und Jesus und die sogenannten Antithesen in der Bergpredigt. Der zweite Punkt: die jüdischen Wurzeln unseres Gottesdienstes. Das ist der Hauptpunkt, der längste Teil. Und dann am Schluss noch, gerade noch mal zu dem Thema Juden, messianische Juden, Christen. Ich habe Ihnen auch ein paar Bilder mitgebracht. Sie haben ja schon Bilder gesehen jetzt aus Israel. Aber das halt zwischendurch, dass Sie das sich vielleicht kurz auch erholen können, wenn Sie das Bild angucken, wenn es ein bisschen viel wird, was ich hier erzähle. Hier sehen Sie den See Genezareth. Und damit verbinde ich die Frage, wer von Ihnen denn schon mal in Israel war? Ah, da gehen sehr viele Hände hoch. Das ist gut. Es sind doch einige Insider hier. Super. Fast alle waren schon mal in Israel. Sehr schön. Und noch eine zweite Frage. Wer von Ihnen hat schon mal einen Gottesdienst in der Synagoge miterlebt oder vielleicht an der Klagemauer in Jerusalem? Ah, es sind schon immer so viele Hände, aber ein paar, ja. Schön. Ja, wenn wir heute auch so ein bisschen gerade über die Form des Gottesdienstfeierns sprechen werden. Zur Einführung möchte ich Ihnen eine kleine Geschichte erzählen von Axel Kühner. Es war ein eiskalter Wintertag, also ganz anders als heute, als zwei alte Juden durch Warschau gehen. In ihren dünnen, abgerissenen Mänteln sind sie bis auf die Knochen durchgefroren. Da flüchten sie in eine katholische Kirche, um sich ein wenig aufzuwärmen. Dort findet gerade ein festlicher Gottesdienst statt, in dem eine Schar von Novizinnen ihr Ordensgelübde ablegt. Die wie Bräute ganz in weiß gekleideten Frauen werden nun im Bild gesprochen mit Christus vermählt. Verwandte, Freunde, Gemeinde folgen ergriffen diesem heiligen Ritus. Irgendwann bemerkt man die beiden ärmlich bekleideten Juden, die in der letzten Reihe sitzen. Ein Priester kommt auf sie zu. Verzeihung, meine Herren, darf ich Sie fragen, was Sie hierher geführt hat? Sie dürfen, meint einer der beiden Juden. Wir sind von der Familie des Bräutigams. Ich finde es sehr schön, wie diese Geschichte es illustriert, dass eben die Juden unsere Verwandten sind und dass man das natürlich gar nicht wahrnimmt oft, dass ihm das gar nicht bewusst ist, dass sie zur Familie von Jesus gehören. Und es ist mir auch ein Anliegen, dass uns das heute so richtig intensiv bewusst wird. Jesus, der jüdische Messias, gekommen für Juden und Christen. Israel als Thema, das alle Christen angeht. Viele Jahrhunderte lang wurde dieses Thema vernachlässigt. Und bis heute ist es so, dass manche Christen denken, ach, Israel ist für mich eigentlich gar nicht wichtig, hat für mich keine Bedeutung. Aber da muss man dazu sagen, als Christen glauben wir an einen jüdischen Messias. Jesus war Jude und hat als Jude gelebt. Er ist nicht nur der Messias für die Christen, sondern zuerst ist er zu seinem Volk Israel gekommen. Und deshalb geht dieses Thema nicht nur spezielle Israel-Fans an, Leute, die von Israel begeistert sind und deshalb von manchen vielleicht sogar belächelt werden. Als Christen sind wir ja angewiesen auf die Bibel, um die Inhalte unseres Glaubens zu erfahren. Und wenn man sich jetzt nochmal überlegt, wer hat denn die Bibel aufgeschrieben? Das waren fast ausschließlich Juden. Auch das Neue Testament ist ein jüdisches Buch. Und wir verstehen das Neue Testament nur, wenn wir uns intensiv mit dem Alten Testament beschäftigen. Weil das Neue Testament ganz eng mit dem Alten verwoben ist, verwachsen ist. Unser christlicher Glaube ist aus dem Judentum heraus entstanden. Wie Jesus waren auch seine 12 Jünger Juden, genauso wie Paulus und die ersten Christen. Guido Baldes schreibt in seinem Buch Jesus der Jude: Lange Zeit wurde das Alte Testament durch die Brille des Neuen gelesen. Aber das ist im Grunde genommen nicht richtig. Das Alte Testament war die Bibel Jesu und der Urgemeinde der ersten Christen. Richtig ist deshalb, das Neue Testament durch die Brille des Alten zu lesen, um es wirklich zu verstehen. Das wäre historisch angebracht. Denn die Autoren und Leser des Neuen Testaments waren vom Alten Testament geprägt und lebten täglich damit. Ihre Sprache, ihr Denken, ihre Bildwelt, ihr Glaube. All das war getränkt und gespeist mit Worten, Begriffen und Geschichten des Alten Testaments. Deshalb verstehen wir das Neue Testament nur dann richtig, wenn wir es aus der Perspektive des Alten Testaments heraus betrachten. Das finde ich ganz wichtig, das so zu sehen. Was im Neuen Testament gesagt wird, das ersetzt nicht das Alte Testament, sondern es ergänzt es. David Stern, ein führender Theologe der messianischen Bewegung, hat einmal die christliche Bibel mit einem zweistöckigen Haus verglichen. Das Alte Testament bildet dabei das Erdgeschoss und das Neue Testament den ersten Stock drüber. Ohne den ersten Stock wäre das Haus unfertig, wäre es nach oben offen sozusagen. Aber ohne das Erdgeschoss würde der erste Stock völlig in der Luft hängen oder ganz in sich zusammenfallen. Als Christen sollten wir deshalb im Erdgeschoss genauso zu Hause sein wie im oberen Stock. Das Neue Testament ist nämlich kein Neubau, den man sozusagen neben das Alte Testament hingesetzt hat und in dem man vielleicht ein paar Möbel darüber geschoben hat vom Alten ins neue Haus. Nein, das Neue Testament macht nur Sinn als Teil des gesamten Bauwerks. Und dieses Bauwerk, das kann man nicht für sich betrachten, das Neue Testament, sondern nur zusammen mit dem Alten. Nur so kann man verstehen, um was es den Autoren des Neuen Testaments überhaupt geht. Ganz verkehrt war der Hochmut, mit dem Christen jahrhundertelang den Juden begegnet sind. Sie haben diese Liebe, die in der ganzen Bibel zu Israel zu finden ist, nicht wahrgenommen. Die Liebe vor allem auch von Jesus zu seinem Volk, aber auch die Liebe des Paulus zu seinem Volk. Diese Stelle, die Schwester Gabi gerade schon zitiert hat, finde ich ganz wichtig. Er hat euch angenommen und erwählt, weil er euch geliebt hat. Das ist der Grund. Deshalb hat Gott Israel erwählt. Nicht, weil sie irgendwie besser wären wie die andere oder intelligenter oder größer oder stärker, weil er sie geliebt hat. Aus seinem liebevollen Herzen heraus hat er Israel auserwählt. Und die klare Botschaft auch des Neuen Testaments ist es, dass diese Liebe nie aufhört. Dass Gott sein Volk Israel weiter durch die Geschichte führt. Sein Gottesvolk aus den Heidenvölkern, aber gleichzeitig auch sein Volk aus den Juden. Und irgendwann am Ende der Geschichte wird es dann ein gemeinsames Gottesvolk sein. Ich finde es wichtig, dass wir auch uns anstecken lassen von dieser Liebe, die uns begegnet in der Bibel zu Israel. Dass wir keine blinden Israel-Fans werden, das ist nicht notwendig. Aber dass wir diese Liebe haben zu Israel, die sehend macht, die Israel sieht als das auserwählte Volk Gottes, dass es bleibt für alle Zeiten. Jesus hat diesen doppelten Auftrag. Er ist gekommen für Israel und für die Heidenvölker. Die Wiederherstellung ganz Israels hat Jesus als seinen ersten Auftrag angesehen. Er hat gesagt, ich will die verlorenen Schafe des Hauses Israel wieder in die Gemeinschaft hineinnehmen. Sie kennen das Gleichnis vom verlorenen Schaf. Der Hirte sucht das Verlorene und bringt es zurück zu seiner Herde. Jesus kümmert sich deshalb vor allem um Zöllner, um Prostituierte, um die, die ausgestoßen sind aus dem Volk, die wie Schafe weggelaufen sind und nicht mehr dazugehören. Für sie ist er in allererster Linie gekommen. Und Jesus handelt damit, so wie es auch im Talmud, in dieser grundlegenden jüdischen Schrift, gesagt ist, ganz Israel wird Anteil haben an der zukünftigen Welt. Das ist das Ziel, ganz Israel, alle sollen dazugehören. Und diese Berufung der 12 Jünger zielt genauso auf diese Wiederherstellung des Gottesvolkes. Deshalb sind es 12 Jünger als Symbol für die 12 Stämme Israels. Das ist der eine Teil des Auftrags von Jesus, die Wiederherstellung Israels. Der zweite Teil lässt sich gut beschreiben mit den Worten von Jesaja. Jesus sieht sich als Knecht Gottes, der das Recht Gottes zu den Völkern bringt. Paulus schreibt über diesen Auftrag von Jesus in Römer 15, ich spreche davon, dass Christus sowohl für das jüdische Volk als auch für die anderen Völker gekommen ist. Er ist ein Diener derer geworden, die beschnitten sind, ein Diener der Juden, um die Zusagen, die Gott ihren Stammvätern gegeben hatte, einzulösen und damit die Treue Gottes und die Wahrheit seines Wortes unter Beweis zu stellen. Aber auch die anderen Völker preisen Gott, weil sie durch Christus sein Erbarmen erfahren haben. Da ist es schön zusammengefasst, dieser doppelte Auftrag von Jesus. Er ist einerseits Diener der Juden und andererseits hat er diesen Auftrag an den Völkern. Als Diener der Juden zeigt Jesus, dass Gott seinem Volk treu bleibt, über alle Höhen und Tiefen hinweg. Jesus ist im Grunde genommen das Zeichen für die absolute Verlässlichkeit Gottes. In unserer Zeit wird oft der Fehler gemacht, dass wir das so auseinanderreißen oder dass manche das auseinanderreißen, dass sie sagen, Jesus hat nur einen Auftrag für die Heiden gehabt. Israel ist ja schon beim Vater, braucht Jesus deshalb nicht. Das ist falsch. Jesus sieht es ganz anders. Er sagt, ich bin gekommen zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Beides hat Jesus im Blick, Israel und die Völker. Paulus verwendet in seinen großen Israel-Kapiteln Römer 9 bis 11 ein schönes Gleichnis, das Gleichnis vom Ölbaum. Ich denke, dass viele von Ihnen schon diese Israel-Kapitel gelesen haben, Römer 9 bis 11. Ich empfehle es zum intensiven Studium, weil in diesen Kapiteln das so genau und theologisch differenziert dargestellt ist, das Verhältnis von uns Heidenchristen zu Israel, wie sonst nirgends in der Bibel. Und darunter auch dieses Gleichnis vom Ölbaum. Das Kunstwerk, das Sie hier sehen, manche von Ihnen kennen es vielleicht, steht im Abendmahlsaal auf dem Zionsberg in Jerusalem. Und es stellt diesen Ölbaum dar, den der Paulus beschreibt. Ölbaum ist ein Bild für das Volk Gottes. Die Heiden, die zum Glauben an Jesus gekommen sind, die sind wie wilde Zweige, die der Schöpfer nimmt und in diesen Ölbaum einpflanzt. Die natürlichen Zweige sind eine Zeit lang herausgebrochen aus diesem Ölbaum für eine Übergangszeit. Mit diesen natürlichen Zweigen ist das Volk Israel gemeint. Sind die gemeint, die nicht an Jesus glauben aus Israel? Dann sagt Paulus, ist es aber nicht so, dass man jetzt denken müsste, diese eingepfropften Zweige, die können jetzt glänzen und den ausgebrochenen Zweigen gegenüber hochmütig sein. Nein, im Gegenteil. Sie sollen dankbar sein, dass sie einen Anteil bekommen an der Wurzel und am Saft des Ölbaums, dass sie zum Volk Gottes gehören dürfen. Das ist direkt an uns gerichtet. Dankbar sein, dass wir mit zum Volk Gottes gehören dürfen und niemals Israel gegenüber hochmütig sein. Und er sagt, am Ende werden die edlen Zweige, die zuerst im Baum waren, wieder eingepfropft werden in diesen Baum. Und dann werden am Ende beide von diesem Baum getragen, von der Wurzel getragen. Diese wilden Zweige, das sind wir Heidenchristen, und die natürlichen Zweige, das sind die Juden, die zum Glauben an Jesus kommen. Wer Christ wird, der begibt sich in eine Glaubens-, Lebens- und Hoffnungsgemeinschaft mit dem Volk Israel. Und diese Gemeinschaft entsteht dadurch, dass sich Menschen aus der Völkerwelt, wenn sie Christen werden, dem Gott Israels anschließen. Und dieses Dazugehören ist ein Geschenk und das sollten wir immer so auch sehen als Geschenk. Jesus ist das Ja Gottes zu seinen Verheißungen. Die Bestätigung, nicht eine Auflösung der Verheißungen aus dem Alten Testament, sodass diese Verheißungen jetzt erfüllt und damit erledigt wären für alle Zeiten. Das ist ein falsches Verständnis. 2. Korinther 1, Vers 19 schreibt der Paulus, denn auf alle Gottesverheißungen ist in ihm, in Christus, das Ja. Darum sprechen wir auch durch ihn das Amen, Gott zur Ehre. Das heißt, es gibt nach wie vor Verheißungen, die noch nicht oder noch nicht ganz erfüllt sind. Und wir sind gefordert, offen zu sein dafür, was Gott tun wird, auch in der Zukunft. Jesus ist das Ja Gottes zu den Verheißungen. Das heißt, er bestätigt die Verheißungen. Aber das heißt, dass sie weiterhin gültig sind, in die Zukunft hinein, ohne Ausnahme. Und da gehört auch die Landverheißung dazu, die Israel gegeben worden ist. Jetzt noch zum vierten Unterpunkt unter erstens Jesus und die sogenannten Antithesen. Manche fragen vielleicht, ja, was ist denn mit der Bergpredigt? Da gibt es ja diese Antithesen, so wie sie genannt werden. Das wurde lange so gelesen, als ob Jesus gegen die Tora, gegen die fünf Bücher Mose argumentieren würde. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ihr wisst, dass zu den Vorfahren gesagt worden ist, du sollst keinen Mord begehen. Wer einen Mord begeht, soll vor Gericht gestellt werden. Ich aber sage euch, jeder, der auf seinen Bruder zornig ist, gehört vor Gericht. Was heißt es? Will Jesus die Tora, die Weisung Gottes aufheben, verändern? Nein, es ist ganz anders. Jesus war mittendrin in einer lebendigen Auseinandersetzung um die Auslegung der Tora. Da gab es die schriftliche Tora, die wir in unserer Bibel haben, und dann gab es die mündliche Tora. Da gibt es bis heute, dass also mündlich die Auslegungsgeschichte weitererzählt wird von denen, die sich mit den fünf Büchern Mose beschäftigen. Und daran hat Jesus teilgenommen. Und da bringt er hier seine Argumente in der Bergpredigt. Insofern reiht er sich ein unter die Lehrer der mündlichen Tora. Er widerspricht anderen Lehrern und sagt, nein, so ist es nicht gemeint ursprünglich, sondern anders. Mit dieser Formel, ich aber sage euch, widerspricht er anderen Auslegern. Aber er widerspricht nicht der Tora selber, also den fünf Büchern Mose. Er sagt, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe, noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis es alles geschieht. Schauen wir uns jetzt genauer an, wie sehr wir Christen vom jüdischen Glauben geprägt sind, wie tief unsere Wurzeln in den jüdischen Glauben hineinreichen. Und jetzt tun wir das am Beispiel des evangelischen Gottesdienstes. Dabei sehen Sie betende Juden an der Klagemauer. Jetzt habe ich kurz eine Frage an Sie. Was würden Sie sagen? Bei welchen Elementen unseres evangelischen Gottesdienstes gibt es irgendeinen Zusammenhang mit dem jüdischen Glauben? Wem fällt da einfach so spontan was dazu ein? Psalmen lesen, genau, richtig, ja, sehr gut. Schriftlesung, jawohl. Der Segen auch, ja. Ja, richtig, genau. Ja, schön. Hätten Sie schon ein paar, ja? Ja, Kerzen auch, auf jeden Fall, genau. Ja, das Singen gehört auch dazu. Vollkommen richtig, ja. Schön. Sie wissen das schon viel. Die wichtigsten Elemente haben Sie eigentlich schon fast genannt. Sehr schön. Wir fangen jetzt vorne an. Im Namen Gottes. So beginnt der Gottesdienst. Der Name Gottes wird im Alten Testament angerufen. Er ist zentral wichtig. Die Namen sind in der Bibel niemals Schall und Rauch, sondern der Name ist die Möglichkeit, jemand anzusprechen, ihm zu begegnen. Gott offenbart seinen Namen. 2. Mose 3, ich bin, der ich bin, ich werde sein, der ich sein werde. Ich bin für euch da. Dieser Name bleibt bei allen Versuchen, ihn zu übersetzen, letzten Endes ein Geheimnis. Aber mit der Offenbarung seines Namens wird Gott ansprechbar. Die Namen der Götter, der Völker, sind austauschbar. Da gibt es zum Beispiel den Wettergott, der heißt auf Kanaanäisch Baal, kennen Sie aus der Bibel. Auf Syrisch heißt er Hadad, auf Sumerisch Ishkur. Oder da gibt es die Göttinnen Aphrodite, Venus. Die Namen, die kann man austauschen. Aber den Eigennamen des Gottes Israels, den kann man in keinen anderen Gottesnamen übersetzen. Gott heißt ja auch nicht Gott, sondern wir feiern ja im Namen Gottes den Gottesdienst. Also sein Name ist anders. Wir wissen ja letztendlich nicht, wie wir den Namen Gottes aussprechen sollen oder können. Das wissen die Juden auch nicht. Die vermeiden es ja, irgendwie das zu versuchen auszusprechen. Die sagen, der Herr oder der Ewige. Aber den Namen Gottes von seiner Aussprache her kennen wir nicht. Bleibt ein Geheimnis. Aber dieser Name ist das Zentrale im Gottesdienst. 2. Mose 20 sagt Gott, an jedem Ort, an dem ich meines Namens werde gedenken lassen, werde ich zu dir kommen und dich segnen. Das heißt, Gott wird da präsent, wo sein Name anwesend ist. Im Raum des Namens Gottes feiern wir Gottesdienst. Von Anfang an bis zum Ende, bis zum Segen. Im Vaterunser beten wir, geheiligt werde dein Name. Salomo sagt, bevor er den Tempel baut, siehe, so gedenke ich, ein Haus zu bauen, dem Namen des Herrn meines Gottes. So wie der Herr zu meinem Vater David geredet hat, als er sprach, dein Sohn, den ich an deiner Stelle auf deinen Thron setzen werde, der soll meinem Namen ein Haus bauen. David sagt vor seinem Kampf gegen Goliath, du kommst zu mir mit Schwert, Spieß und Sichelschwert, ich aber komme zu dir im Namen des Herrn Zebaoth. Der Name Gottes als Erinnerungsraum, als Schutzraum, als Hoffnungsraum. Die Gemeinde denkt an Gott, sucht bei ihm Schutz, hofft auf ihn. Und wer am Gottesdienst teilnimmt, der begibt sich hinein in diesen Namensraum, der gleichzeitig ein Segensraum ist. Dann kommen wir zu den Liedern, die Sie ja schon genannt haben. Musik hat im alten Israel schon eine große Rolle gespielt. Da gibt es Freudenlieder, Tanzlieder, Klagelieder. Und jetzt gibt es viele Lieder in unserem evangelischen Gesangbuch, die aus dem Alten Testament leben. Nur nehmen wir das meistens gar nicht so wahr. Wir singen die Lieder, aber denken gar nicht daran, aus welchem Hintergrund sie kommen. Und das Problem ist, dass manche Liedtexte immer so verstanden worden sind, als ob wir Christen aus den Heiden das Volk Israel als Gottesvolk ersetzen würden. Also diese sogenannte Ersatztheologie, die aus meiner Sicht völlig verkehrt ist, völlig daneben liegt. Schauen wir uns ein paar Gesangbuchlieder an, Tochter Zion zum Beispiel. Oder nun preiset alle Gottes Barmherzigkeit, kommt dieser Kehrvers vor, freue dich Israel seiner Gnaden. Oder es ist ein Ros entsprungen, erinnert an den Spross aus Jesaja 11. Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren. Kommt am Schluss im letzten Vers, alles was Odem hat, lobe mit Abrahams Samen. Das heißt, mit den Nachkommen Abrahams gemeinsam sollen wir Gott loben. Haben Sie da schon mal dran gedacht bei dem Lied? Wenn man den letzten Vers singt, dass man dann tatsächlich mit Israel zusammen Gott lobt. Und da gibt es noch ein sehr schönes Lied, lobt Gott den Herrn, ihr Heiden all. Da kommt der Satz drin vor, dass er euch auch erwählet hat und mitgeteilt seine Gnade in Christus, seinem Sohn. Da ist das auch entscheidend, dass er euch auch erwählt hat. Also Israel wird durch die Kirche nicht ersetzt als Gottes Volk, sondern die Heiden kommen dazu. Dann die Psalmen, haben Sie schon genannt. Die Psalmen sprechen wir gemeinsam und ich finde es wichtig, immer wieder daran zu denken. Wir beten mit Israel die Psalmen. Wir haben die Psalmen ganz und gar von Israel. In jedem Gottesdienst sprechen wir ein Gebet Israels. Die Juden beten in ihren Gottesdiensten ganz viele Psalmen. Und wir haben diese Psalmen ihnen, manchmal sagen sie, weggenommen. Also wenn sie denken, dass wir das nicht schätzen, dass sie von ihnen kommen. Dann die Beteiligung von Kirchengemeinderäten am Gottesdienst. Die kommt auch aus dem Alten Testament. Das sind die Ältesten, die die Aufgabe haben, die Tora aufzubewahren und sie jeweils am Laubhüttenfest der gesamten Gemeinde zu verkündigen. Steht in 5. Mose 31 ab Vers 9. Die Schriftlesung selber, wie auch schon jemand genannt hat, Mose ließ das Gesetzesbuch vor der ganzen Gemeinde. Unter König Josia wurde das Gesetzesbuch wieder neu entdeckt und vorgelesen. Und Esra ist auch bekannt dafür, dass er die Tora gelesen hat, sogar auf einer Art Kanzel stehend. In Nehemia 8 ist das beschrieben. Dann das Halleluja. Das hat, glaube ich, vorher niemand genannt. Aber das ist ja auch was ganz Wichtiges aus unseren Gottesdiensten. Lobe den Herrn. Psalm 113, Vers 1 und viele andere Stellen. Das ist der Aufruf des Vorsängers zum gemeinsamen Lobgesang. Ja, wie oft verwenden wir dieses Wort Halleluja? Wie oft kommt es in unseren Liedern vor? Auch dieses Wort macht deutlich, dass wir Dazugekommene sind, weil eben die Generationen vor uns schon dieses Wort so oft gesungen haben, Gott für so vieles gedankt haben und ihn gelobt haben, für so viel Schönes, was sie erlebt haben, was er ihnen geschenkt hat. Ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben, in Hongkong waren ja diese großen Demonstrationen. Und ich habe gelesen, dass da dieses Lied, ich weiß nicht, wer es kennt, Sing Hallelujah to the Lord, gesungen worden ist. Und zwar ist es so, dass in Hongkong, wenn es eine religiöse Veranstaltung ist, dass das dann nicht genehmigt werden muss. Und dann haben die praktisch diese Demonstrationen zu einer religiösen Veranstaltung gemacht, indem sie dieses Lied gesungen haben. Finde ich faszinierend. Und auch wieder das Halleluja, dieses jüdische Lob Gottes, das sich da auf der ganzen Welt verbreitet. Das Glaubensbekenntnis, auch ein wichtiges Element aus unseren Gottesdiensten. Wir kennen es aus der hebräischen Bibel. Da klingt es natürlich anders. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein, das sogenannte Shema Israel. Oder dann gibt es das kleine geschichtliche Credo in 5. Mose 26. Es erzählt von der Herkunft der Israeliten. Ein umherstreifender Aramäer war mein Vater, so beginnt's. Das ist ein geschichtliches Glaubensbekenntnis. Und so ist unser Glaubensbekenntnis ja auch. Gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben, begraben. Ein geschichtliches Glaubensbekenntnis. Das haben wir alles auch von Israel. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, kommt ebenfalls aus dem Alten Testament. Ich bin der allmächtige Gott, so hat sich Gott Abraham vorgestellt in 1. Mose 17, Vers 1. Und der Hiob später, ich weiß, dass du alles vermagst und kein Vorhaben ist dir verwehrt, Gott, der Allmächtige. Auch die Predigt kommt im Alten Testament vor. Mose predigt vor den Israeliten. Die Propheten predigen vor dem Volk. Und auch wieder Esra predigt vor den Israeliten. Jetzt kommen wir zum Abendmahl. Das Abendmahl hat eine ganz enge Beziehung zum Judentum. Das Abendmahl als Fest der Befreiung. Jesus feiert mit seinen Jüngern das Passafest. Und dabei setzt er das Abendmahl ein. Ist also beides ganz eng miteinander verzahnt. Und bei beiden Festen geht es um Befreiung. Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten, Befreiung von der Sünde. Das Sündenbekenntnis kommt auch aus dem Judentum. Zum ersten Mal ganz am Anfang der Bibel bei Kain. Zu groß ist meine Schuld, als dass ich sie tragen könnte. Das erste Schuldbekenntnis in der Bibel. Und da kommt es natürlich noch an vielen Stellen. Der David nach seinem Ehebruch, der Daniel bekennt die Schuld seines Volkes in Babylonien und an vielen anderen Stellen. Das heißt, der Mensch ist der Macht der Sünde nicht hilflos ausgeliefert, sondern durch das Bekenntnis der Sünde kann die Vergebung durch Gott geschehen. Und das sind die Menschen des Alten Testamentes auch schon erfahren, diese Vergebung. Wir denken beim Abendmahl an den Tod Jesu. Als Jesus starb, ist was ganz Besonderes geschehen. Da ist der Vorhang im Tempel von oben nach unten durchgerissen. Im Allerheiligsten, vor dem Allerheiligsten war der Vorhang. Der hohe Priester darf nur einmal im Jahr hineingehen in das Allerheiligste, hinter diesen Vorhang. Um für die Sünden Israels Sühne zu erwirken mit dem Blut des Bockes, der geschlachtet worden war. Durch den Tod Jesu zerreißt dieser Vorhang. Das heißt, der Zugang zu Gott wird frei. Wir können alle um Sühne bitten, um Vergebung für unsere Schuld. Wir brauchen keinen menschlichen Hohepriester dazu. Ich denke, dass man den Karfreitag eigentlich nur richtig versteht, wenn man das im Hinterkopf hat, wie das eigentlich ursprünglich war im Tempel, wie die Sühne bewirkt worden ist. Ohne den großen Versöhnungstag, das jüdische Fest aus der Bibel, den Yom Kippur, verstehen wir den Karfreitag im Grunde genommen nicht. Es gibt noch eine zweite Deutung dieses Zerreißens des Vorhangs im Tempel. Sie stammt von Guido Baltes. Der Vorhang im Tempel ist die Verhüllung der Heiligkeit Gottes. Der Vorhang ist so etwas wie ein Gewand Gottes. Aus dieser Sicht bekommt dieses Zerreißen des Vorhangs noch eine weitere Bedeutung. Wenn Kleider zerreißen, war es in der Bibel immer ein Zeichen der Trauer und der Klage, des Entsetzens. Gott, der Vater, zerreißt also in diesem Moment seine Kleider aus der Klage heraus, aus dem Entsetzen heraus über den Tod seines geliebten Sohnes. Dazu passen auch die anderen Zeichen, die beim Sterben Jesu geschehen sind. Die Finsternis zum Beispiel als Zeichen der Trauer. Gott sagt, wenn dieser Vorhang zerreißt, so sehe ich aus, wenn ich mich nackt und unverhüllt zeige. Seht ihr dort Jesus am Kreuz an? Jetzt während des Passafestes ist im Grunde genommen der große Versöhnungstag, der Yom Kippur, an dem die Sünde nicht nur für Israel, sondern für die ganze Welt gesühnt wird. Beim Abendmahl dankt Jesus über dem Brot, nahm das Brot, sagte Dank und brach's. Es ist ein jüdisches Mahl. Jesus spricht ein jüdisches Dankgebet. In diesem Dankgebet vor dem Brechen des Brotes kommt immer das Lob Gottes zum Ausdruck und der Segen. Christi Leib und Christi Blut. Wir kommen zu diesem schwierigen Thema Einverleibung. Das ist mein Leib, das ist mein Blut. Wie viel wurde in der Kirchengeschichte über diese Sätze gestritten? Luther und Zwingli haben sich an dieser Stelle total auseinanderdividiert. Diese Einverleibung kommt schon aus dem Alten Testament. Meine Kehle dürstet nach Gott. Psalm 42, Vers 3 und an anderen Stellen. Das ist ein poetischer Ausdruck für ein leibhaftiges Bedürfnis. Die Kehle, die Seele, ist im Hebräischen ein Wort, dürstet nach Gott, möchte sich Gott einverleiben. Jeremia sagt mal, fanden sich Worte von dir, so aß ich sie. Wir sagen ja manchmal heute, wir haben ein Buch verschlungen oder uns einen Text reingezogen. Das geschieht buchstäblich in der Bibel. Bei Hesekiel zum Beispiel, in Kapitel 2, Vers 8, er isst eine Schriftrolle auf, sie wird süß wie Honig in seinem Mund. Übertragen auf Jesus, in Jesus ist das Wort Gottes Fleisch geworden, Mensch geworden. Und im Messias, Jesus, wird Gottes Wort leibhaftig und leiblich sichtbar und im Abendmahl auch zum Schmecken. Wir können es in uns aufnehmen. Das Blut des neuen Bundes. Das Blut des Bundes kommt auch aus dem Alten Testament, 2. Mose 24. Da nahm Mose das Blut und besprengte das Volk damit und sprach, seht, das ist das Blut des Bundes, den der Herr mit euch geschlossen hat aufgrund aller dieser Worte. Und der neue Bund bei Jeremia, der neue Bund, der den Menschen ins Herz geschrieben ist, der in den Kern ihres Denkens und Planens hineingeschrieben ist. Aber das Christentum Gottes kommt aus dem Alten Testament, aus Jesaja 53. Und dann das Gebet, das Sie auch genannt haben, die Fürbitten. Abraham bittet für Sodom, Isaak bittet für seine Frau, dass sie Kinder bekommt und so weiter. Es gibt viele Beter in der Bibel. Auch das Vaterunser steht mit seinen Formulierungen ganz im Kontext jüdischer Gebete. Es ist im Vaterunser nichts enthalten, was nicht ein Jude auch mitsprechen könnte. Vaterunser, du bist unser Vater, Jesaja 63, Vers 16. Viele jüdische Gebete beginnen mit den Worten Avinu Malkenu, das heißt unser Vater, unser König. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Auch das gibt es schon im Talmud. Führe uns nicht in Versuchung. Es gibt im Alten Testament sehr anrührende Versuchungsgeschichten. Abraham in 1. Mose 22. Hiob, der versucht worden ist. David, als er das Volk zählt. Erlöse uns von dem Bösen. Die Erlösung aus der Knechtschaft in Ägypten. Dein ist die Herrlichkeit. Vor allem beim Propheten Hesekiel geht es um die Herrlichkeit Gottes, die den Tempel verlässt und die dann aber auch wieder zurückkehrt. Und dann der Segen. Natürlich, wir haben ja einen jüdischen Segen, den aaronitischen Segen in unseren Gottesdiensten, 4. Mose 6. Und dieser aaronitische Segen ist auch ein Teil eines ganz wichtigen jüdischen Gebetes, vielleicht des wichtigsten, des 18-Bitten-Gebetes. Segen bei der Schöpfung, Segen bei den Erzvätern. Und dann noch das Amen. Das darf man auf keinen Fall vergessen. Dieses hebräische Wort, das ist Urgestein aus dem Alten Testament. In allen Sprachen wird es verwendet. Wenn Sie schon mal im Ausland im Gottesdienst waren, wo Sie die Sprache nicht verstanden haben, das Amen, das versteht man, das hört man, das ist schön. Das Amen kommt. So ist es, so soll es sein, so kann man es übersetzen. Der Prophet Jeremia sagte, Amen, der Herr möge es tun, der Herr möge deine Wege befestigen. Wenn ich Amen sage, dann vertraue ich darauf, dass es so ist, dass es so sein soll. Und ich selber stehe dafür ein, ich sage Ja dazu. Ich lasse mich darauf verpflichten, deshalb sage ich Amen. Amen ist im Grunde genommen die kürzeste Fassung eines Glaubensbekenntnisses. Die hebräische Wortwurzel Aman heißt Glauben, Vertrauen. Und das Nomen Emet, Wahrheit, Treue, Zuverlässigkeit, tragende Gewissheit. Deshalb kann man ja auch Glauben wiedergeben mit, dazu stehe ich, darauf stehe ich, ist mein Fundament. Es geht um das, wo ich mit Leib und Seele dabei bin. Dazu sage ich Amen. Das deutsche Wort Glauben kommt davon geloben. Amen sagen heißt, mit der eigenen Existenz einzutreten für das Gesagte. Auch geopfert wurde schon im Alten Testament, so wie es bei uns am Ende vom Gottesdienst ist. Wir sehen also, der evangelische Gottesdienst ist nicht nur von alttestamentlichen Motiven und Worten gefüllt, sondern er entfaltet sich im Grunde genommen in diesem Klangraum des Alten Testaments. Ja, so viel zum Gottesdienst. Ich denke, das regt an, wenn man vielleicht morgen oder am Sonntag in einer Woche im Gottesdienst darüber nachzudenken, was haben wir alles geschenkt aus dem Judentum in unseren Gottesdiensten. Jetzt noch zu den Juden, messianischen Juden und Christen. Es gibt eine Gruppe von Menschen, die Juden und Christen auf besondere Weise verbindet. Und das sind eben die messianischen Juden. Sie glauben an Jesus. Messianische Juden hat es im Grunde genommen schon immer gegeben, durch die ganze Geschichte hindurch. Aber sie waren oft sehr im Hintergrund und haben sich auch in den früheren Jahrhunderten oft assimiliert in christliche Gemeinden. Und es hat sich geändert seit den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts. Immer mehr jesusgläubige Juden haben für sich diese Bezeichnung messianisch-jüdisch gewählt und haben dann auch eigene Gemeinden gegründet. In Deutschland sind mittlerweile so circa 2.000 bis 5.000 Gläubige in messianischen Gemeinden. In Israel sind es 10.000 bis 20.000, in den USA 175.000 bis 250.000. Weltweit so circa 350.000. Viele Juden, die zu Jesus finden, fühlen sich ihrem jüdischen Erbe nach wie vor verbunden und verpflichtet. Nicht alle, aber doch viele. Sie wollen deshalb ein jüdisches Leben weiterführen. Und es ist schwierig in einer christlichen Kirche, da fehlt die Infrastruktur dazu. Und da kann man auch diesen jüdischen Lebenszyklus nicht so leben. Und weil die messianischen Juden gerne die jüdischen Feste weiter feiern möchten, die Sabbatruhe einhalten. Aber natürlich feiern sie die jüdischen Feste anders, eben mit messianischen Inhalten, mit dem, dass der Messias da ist, dass er gekommen ist, freuen sich über den gekommenen Messias. Sie werden neu interpretiert, diese Feste. Jetzt kann man sich fragen, wie geht es weiter? Müssen alle Juden messianische Juden werden oder sogar Christen? Aus meiner Sicht ist es nicht so. Die messianischen Juden sind für mich ein schönes Vorzeichen von dem, was einmal sein wird. Und zwar am Ende der Zeit, wenn alle Juden Jesus erkennen werden. Und deshalb finde ich, verdienen diese messianischen Juden alle Unterstützung von unserer Seite aus, weil sie dieses wunderschöne Zeichen sind für das kommende Reich Gottes, in dem eben alle miteinander Gottesdienst feiern werden. Deshalb unterstützt auch der EDI die messianischen Gemeinden in Deutschland und in Israel, weil wir getragen sind von dieser Hoffnung, dass es einmal ein Gottesvolk aus Juden und Heiden geben wird. Hier sehen Sie noch ein paar jüdische Kinder, die waren auch in der Nähe von der Klagemauer. Was steht am Ende der Heilsgeschichte nach der Bibel? Der Paulus sagt in Römer 11, ich will euch Brüder und Schwestern dieses Geheimnis nicht verhehlen, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Verstockung ist einem Teil Israels widerfahren, bis die volle Zahl der Heiden hinzugekommen ist. Und so wird ganz Israel gerettet werden. Und so wird ganz Israel gerettet werden. Das ist der entscheidende Satz. Das sagt Paulus hier. Nach dem Ende der Geschichte wird das jüdische Volk Jesus erkennen als seinen Messias und auch so anerkennen. Jesus ist das große treue Bekenntnis Gottes zu Israel. Durch Jesus wird die Erwählung des Gottesvolkes bestätigt. Und gleichzeitig ist durch Jesus aber auch die Berufung der Heiden möglich. Zum Schluss als letzte Stelle aus dem Lobgesang des Simeon. Denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen, den du bereitet hast vor allen Völkern. Ein Licht zu erleuchten die Heiden und zur Verherrlichung deines Volkes Israel. Ist das nochmal so schön zusammen. Das Licht zu erleuchten die Heiden und zur Verherrlichung deines Volkes Israel. Dazu ist der Heiland gekommen. Amen.